anderthalb Jahren habe ich gesagt, ich werde niemals predigen, nie in meinem Leben. Gott hat mir andere Talente gegeben, aber nicht das Predigen. Dann bin ich nach Afrika gekommen und habe gepredigt. Und jetzt stehe ich hier und predige. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen für euch, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Und zwar, ich bin die Jana Nellis. Ich war ein Jahr in Afrika, werde euch da heute auch ein bisschen mitnehmen. Komme ursprünglich aus dem Norden und studiere jetzt hier in Bamberg Pädagogik im ersten Semester. Und ich möchte zu Beginn der Predigt mit euch beten. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich möchte dir vom Herzen danken, dass heute Sabbat ist. Und ich möchte dir vom Herzen danken, dass du jeden Einzelnen so kennst, wie wir sind. Und ich möchte dir danken von Herzen, dass du jeden führst und leitest. Du weißt, wie wir heute hierher gekommen sind. Du weißt, was uns vielleicht heute bedrückt. Du weißt, was uns heute vielleicht schon zum Lachen gebracht hat. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir jetzt dir alles abgeben können und dass du diese Predigt segnest und dass du deinen Heiligen Geist hier sein lässt, sodass für jeden etwas dabei ist. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Mir wurde gesagt, dass ich eine Kindergeschichte mitbringen soll. Und deswegen bitte ich jetzt alle Kinder nach vorne. Ich habe euch Erwachsene natürlich die Bilder auch mitgebracht, weil, also ich persönlich kenne das immer, dass ich die Kindergeschichte...
Ich bin 5.
Wow, ich bin 21. Guck mal, wir machen das mal so. Wir setzen uns hier mal alle hin. Kommt mal alle rüber. Ja, genau, das wäre super. Ich habe euch Erwachsenen die Bilder mitgebracht. Kommt mal alle her, alle her und dann einfach alle hinsetzen. Sitzt ihr alle? Kommt, ihr könnt noch hier mit rüberkommen. Siehst du was?
Ja.
Super. Also ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Ich kann auch jemanden auf den Schoß nehmen, wenn jemand auf den Schoß möchte. Okay.
Wir haben ein großes so ein Buch.
Ja? Ich habe auch früher ganz, ganz viele große Bücher gehabt. Und zwar geht es heute, ihr müsst euch vorstellen, ein Dorf. Und in dem Dorf gibt es ganz, ganz, ganz viele Holzpuppen. Und die Holzpuppen, die leben. Und die sind alle gemacht worden von Eli, dem Holzschnitzer. Und sie leben und einkaufen und essen, alles das, was ihr auch macht. Guck, so sehen die aus. Seht ihr alle das? So sehen die aus. Siehst du das auch? So sehen die Holzpuppen aus. Und das ist der Till. Und Till ist ganz groß. Und Till hat immer eine große Klappe. Und eines Tages, da kommt der und da hat er sich eine neue Schachtel gekauft. Und er zeigt es allen, voller Bewunderung. Guck mal, ich habe eine neue Schachtel gekauft. Boah, die ist super toll. Weil, wisst ihr, wer das ist? Rechts, das ist Punchinello. Und der Till kommt zu dem Punchinello und er sagt, guck mal, meine neue Schachtel. Ist die nicht toll? Und Punchinello überlegt sich, oh, ich hätte auch gern so eine Schachtel. So eine ganz tolle Schachtel, wie der Till hat. Und er überlegt sich, was könnte ich denn machen? Also kauft er sich eine Schachtel. Er geht zum nächsten Geschäft und kauft sich eine Schachtel. Genau. Und dann geht der Wettbewerb los. Punchinello hat sich eine Schachtel gekauft. Und er sagt, die ist viel schöner als die vom Till. Und dann holt der Till aus. Und ich kaufe mir noch eine Schachtel. Und ich kaufe mir Bälle. Und Punchinello zieht hinterher. Ich kaufe mir noch mehr Schachteln als du. Und dann kommt der Bürgermeister vorbei und er sagt, ihr seid doch alle bekloppt. Ihr kauft Schachteln. Und Till sagt zu dem Bürgermeister, hör, nur weil du auch welche haben willst, bist du neidisch und kaufst dir deswegen keine. Und plötzlich kauft der Bürgermeister auch Schachteln mit, weil er auch Schachteln haben möchte. Und so geht es weiter. Und plötzlich fangen alle an. Seht ihr, da hinten der Schneider und der mit der Holzleiter und der Koch und jeder fängt an, Schachteln zu kaufen. Und immer mehr. Und wer am meisten Schachteln hat, ist der Beste. Und wenn ein Wemmick, so heißen nämlich diese Holzfiguren, wenn ein Wemmick ganz viele Schachteln hat und ganz viele tolle Bälle, dann sagen die Leute immer, ah, Das ist aber ein guter Wemmick. Und dann, wenn er nicht so viele Schachteln hat, dann kommen sie hin und sagen, du bist aber kein guter Wemmick, du hast keine tollen Schachteln und du hast auch nicht so viele. Na, ist Punchinello und er hat schon Schachteln, genau, das ist der Punchinello. Und er überlegt sich, wie kann ich denn jetzt noch mehr Schachteln haben? Ich will doch ein guter Wemmick sein. Wie kann ich denn jetzt noch mehr Schachteln kriegen? Und er kramt rum und findet seine Bücher. Und dann verkauft er seine Bücher und holt Bälle. Und er kann gar nicht so viel tragen. Und er hat Freunde und die sagen, Punchinello, was machst du denn da eigentlich? Warum kaufst du dir denn so viele Bälle? Und der Punchinello sagt, ach, ich will einfach besser sein als alle anderen. Und er arbeitet immer mehr. Und er arbeitet und arbeitet und arbeitet nachts und kann nicht mehr schlafen. Und dann denkt er, ach, dann brauche ich ja auch mein Bett nicht. Wenn ich nicht mehr schlafe, brauche ich auch mein Bett nicht. Also verkauft er sein Bett. Und dann verkauft er sein Haus, um immer mehr Bälle zu bekommen und immer mehr Schachteln. Und irgendwann liegt er dann da unter seiner Schachtel. Aber alle anderen Wemmicks sagen, oh, das ist aber ein guter Wemmick, als sie Punchinello sehen. Aber eines Tages ist er nicht mehr der Beste, weil da kommt nämlich die Bürgermeisterin. Und die Bürgermeisterin, die macht das Spiel ganz anders. Und zwar kauft sie nämlich ganz viele Schachteln, und zwar ganz viele teure Schachteln, wo ganz besondere Motive drauf sind. Und plötzlich ist Punchinello nicht mehr der Beste. Und auf einmal geht es so, dass es nicht mehr wichtig ist, wie viele Bälle man hat und wie viele Schachteln, sondern wie gut die aussehen und wer am höchsten damit nach oben kommt. Also krallt jeder seine Schachtel und seine Bälle und rennt auf den höchsten Berg, um oben auf die Spitze des Berges zu kommen, um ein guter Wemmick zu sein. Und Punchinello jagt hinterher und Punchinello ist ja klein, ne? Und er nimmt die ganzen Schachteln und Bälle auf den Arm und der ist das gar nicht gewöhnt. Und der rennt und rennt und rennt und der kann gar nichts sehen. Und auf einmal sieht er gar keine Menschen mehr um sich herum und hört die auch nicht mehr. Und er denkt, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich bin viel, viel schneller als anderen und ich komme viel, viel schneller oben hin und ich bin der beste Wemmick überhaupt. Plötzlich stolpert er. Und als er merkt, wo er ist, da wird er ganz beschämt. Er ist nämlich bei dem Holzschnitzer Eli gelangt. Und der Holzschnitzer Eli dreht sich um und sagt, Punchinello, du hast aber viel zu tragen. Punchinello ist ganz leise und sagt, ja, das sind meine ganzen Bälle und Schachteln. Und was machst du damit? Spielst du damit? Fragt Eli. Und der Punchinello sagt, nee, eigentlich habe ich die nur, weil ich ein guter Wemmick sein möchte und weil die mir ein tolles Gefühl geben. Und je mehr ich habe, desto besser bin ich und desto glücklicher bin ich, weil alle denken, dass ich toll wäre. Da sagt Eli, komm mal her. Dann nimmt er den Punchinello an der Hand und sagt, komm mal her, ich möchte dir mal was zeigen. Und dann gucken sie aus dem Fenster raus und dann zeigt Eli Punchinello, Die ganzen Leute, die versuchen, den Berg hochzurennen und den Bürgermeister und die Bürgermeisterin und der Bürgermeister fällt hin und die Bürgermeisterin rennt über ihn drüber und alles ist Chaos. Und Eli fragt den Punchinello, du sag mal, sehen die glücklich aus? Und Punchinello schüttelt ganz langsam mit dem Kopf und sagt, nee, irgendwie sehen die überhaupt nicht glücklich aus. Und dann fragt Eli, du meinst du, habe ich die Wemmicks dafür gemacht, dass sie sich so benehmen? Und Punchinello sagt nein. Und langsam legt der Eli seine Hand auf die Schulter von dem Punchinello und sagt, weißt du, was dich alle deine Schachteln und Bälle gekostet haben? Und er so, ja, und dann zählt er auf, mein Bett, mein Haus, meine Freunde. Und Gott, und der Eli sagt, ja, aber es hat dich auch deine Glücklichkeit gekostet. Du hast nur noch versucht, so viele Bälle und Schachteln zu bekommen, wie irgend möglich. Das war dein Ziel im Leben. Aber du brauchst das nicht. Gib die Bälle und Schachteln jemandem, der sie wirklich hat. Weil ich habe nämlich dich so geschaffen, wie du bist. Und ich mag dich nicht, weil du ganz viele Schachteln hast oder Bälle, sondern ich mag dich, weil du bist so, wie du bist. Und weil ich dich so geschaffen habe, wie du bist. Und das sollst du nie vergessen. Punchinello sagt zu Eli, ja, das werde ich nie vergessen. Ja, jetzt schläft er da, ne?
Jetzt ist er groß.
Ja, genau, aber jetzt kann er endlich schlafen, weil er fragt nämlich den Eli, wo soll ich denn jetzt schlafen? Ich habe ja gar kein Haus. Und dann sagt Eli, jetzt kannst du bei mir schlafen. Und zum ersten Mal schläft Eli wieder ein, Punchinello wieder ein. Und das will ich euch mitgeben, dass ihr nicht ganz besonders toll sein müsst oder so etwas, sondern Gott liebt euch so, wie ihr seid. Okay? Ihr müsst nicht irgendwas beweisen oder sowas, sondern so, wie ihr seid, so hat Gott euch geschaffen und er liebt euch ganz dolle. Okay? Super, dann könnt ihr euch jetzt wieder auf eure Plätze setzen. Möchtest du das lesen? Markus, einmal weitermachen. Seht ihr, in der Aufregung habe ich ganz vergessen, dass ich mich eigentlich anders vorstellen wollte. Ich wollte nämlich mich mit meinem Maasai-Namen vorstellen und das auf Kiswahili machen. Und zwar heißt auf Kiswahili, mein Name ist Mimi Naitwa. Mimi Naitwa. Und ich habe sehr relativ schnell einen Maasai-Namen bekommen und der heißt Nakweni Kweni. Nakweni Kweni bedeutet... sind so klein. Nakweni Kweni bedeutet jemand, der gerne lacht. Und ich habe den Namen bekommen und ich bin über das ganze Jahr mit diesem Namen gegangen und in der Schule, wo ich war, haben sie mich auch wirklich so genannt, Nakweni Kweni. Und ich fand es ganz interessant. Aber jetzt erstmal, wo ich war. Ich war in Kenia für ein Jahr mit Adra. Und wenn ihr das seht, das hier ist Kenia. Und ich war genau hier. Und das hier ist das Maasai-Gebiet. Wer von euch hat ungefähr eine Vorstellung, was Maasais sind? Was kommt euch in den Sinn bei Maasais? Ja, die tanzen sehr viel, haben Kühe. Das, oh, jetzt habe ich es nicht mehr. Machen wir mal einen zurück, bitte. Einen zurück. Das ist das traditionelle Festtagsgewand der Maasais. Und ich habe die Kultur kennengelernt. Ich werde heute Nachmittag noch mehr über die Kultur erzählen, weil ich möchte euch jetzt nur einen ganz kurzen Einblick geben. Es gibt wunderschöne Seiten an der Kultur der Maasais, aber auch zwei sehr grausame Rituale bei den Maasais. Und zwar ist das die Beschneidung. Ich weiß nicht, ob es euch allen was sagt, Beschneidung. Ist bei den Frauen die Beschneidung, bei dem die Frauen genital verstümmelt werden und dann halt zwangsverheiratet werden. Meistens ist das im Alter, werden sie beschnitten im Alter von 7 bis 9 und werden dann verheiratet von 9 bis 12 in dem Alter ungefähr. Und das ist ganz normal bei den Maasais. Und dieses Projekt, wo ich war, hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, das ist etwas, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und hat angefangen, Mädchen rauszuholen, die verheiratet worden sind. Und somit ist halt dieses Projekt Rehabilitation and Education Center zustande gekommen. Das ist eine Maasai Manyata. Ich werde euch alles noch mehr erzählen. Ich würde jetzt, glaube ich, ganz liebend gerne total weit ausholen, aber das kann ich jetzt nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe. Das ist, wo die Maasais leben. Die haben einen Stamm und dann haben sie die Manyatas. Sie leben von vom Kuhhandel und von Ziegenhandel. Und die Frau bedeutet nicht sonderlich viel. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Das war meine erste wirkliche enge Begegnung mit dem Thema Beschneidung. Und zwar sind wir in den Busch gefahren. Und die beiden Frauen sind gekommen. Oder vielmehr die beiden Mädchen sind gekommen. Und ich wurde gefragt von meiner Chefin, du sag mal, was denkst du, wie alt sind denn die? Und ich dachte so, ja, die haben schon ein paar Kinder, also 20, 21 vielleicht. Ich möchte niemanden schocken hier, versteht mich nicht falsch, aber das ist Realität, okay? Und sie hat mir gesagt, nee, sie ist 15 und sie ist 14 und sie hat 4 Kinder. ihr wisst, wie es mir danach ging, glaube ich. Das ist einfach eine Sache, da steht man als Mensch vor und da weiß man erstmal nicht, wie man damit umgehen soll. Und deswegen gibt es dieses Projekt Kajado. Dort werden die Mädchen rausgeholt und normalerweise, wenn sie ja zwangsverheiratet werden, sie kommen auch nicht in die Schule. Das ist meistens für die Männer bestimmt, für die Jungen. Also die Mädchen werden verheiratet, somit kriegt der Vater mehr Geld und kann seine Jungen in die Schule schicken. Und diese Mädchen werden rausgeholt, erschreckt euch nicht, sie in der Mitte ist nicht rausgeholt worden, sie ist so zur Schule dazugekommen. Aber links zum Beispiel, das ist Blessing, das war die erste, die gekommen ist, als ich dort in einem Jahr da war. Ich werde euch heute nicht ihre Geschichte erzählen, weil sonst stehe ich hier und heule. Aber links und rechts, Jeanette und Blessing, die beiden sind rausgeholt worden. Nur damit ihr eine Vorstellung habt, auch wie alt sie sind. Beide sind beschnitten, beide sind verheiratet gewesen. Ja, und jetzt dürfen sie die Schule genießen. Und ich möchte euch einfach mal ganz kurz ein paar Bilder zeigen, wie das aussieht dort in Afrika, dass ihr ein kleines Bild habt. Vielleicht können wir auch das Licht ausmachen, wenn es geht, damit alle irgendwie was sehen. Gerade da hinten auch. Bitte? Die Männer, ja, das ist ganz unterschiedlich. Von jungen Männern bis, ja, Erwachsene. Es gibt auch, dass 90-Jährige dann so kleine Mädchen heiraten. Das ist halt grausam. Ja. Das war mein Haus, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe. Wo ich Spinnen getötet habe, wo ich gekocht habe, wo wir Stromausfall hatten, wo ich das erlebt habe. Ja, und jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Bilder vom Compound. Das ist hier die Küche, da ist der Schlafsaal. In der Küche habe ich sehr viel Zeit verbracht. Das nochmal von einer anderen Perspektive. Hier fangen die Klassenräume hinten an, rechts. Ja, da seht ihr sie Seilspringen zum Beispiel. Normalerweise sind es sehr viel mehr Mädchen. Das war in den Ferien. Da ist der ganze Compound voll. Und wenn du rauskommst, dann ist sofort Halligalli angesagt. Ja, das ist der Blick über den Zaun. Da ist links nochmal mein Haus und Häuser von meiner Chefin und dem stellvertretenden Schulleiter. So sieht die Küche aus. Ja, ich habe sehr viel Zeit in der Küche verbracht. Und ich muss sagen, ich habe es unglaublich genossen, weil die Afrikaner eine sehr bestimmte Mentalität haben. Und wir zum Beispiel freitags Chapati-Tag gemacht haben. Chapati sind so große Fladen, um für Sabbat Chapatis zu haben. Und dann haben wir für 100 Mädchen Chapatis gemacht. Und zwar nicht im Ofen oder sowas, sondern mit Holzkohle auf dem Chico. Das sind so kleine Öfen. Und dann kommt oben drauf eine Platte und dann werden die Chapatis gemacht. Und dann wurde Musik angemacht und dann wurde gequatscht. Und dann haben wir den ganzen Tag haben wir Chapatis gekocht. Wir haben nichts anderes gemacht, wir haben nur Chapatis gekocht und das war wunderschön. Das ist der Speisesaal, wird im Moment aber schon neuer gebaut, weil ihr seht, dass das sehr eng ist. Da haben wir dann immer gegessen. Ich habe manchmal mitgegessen, manchmal auch nicht. Wir haben oft auch für uns alleine gekocht. Aber wenn ich keine Zeit hatte, dann habe ich sehr oft, bin ich einfach durch den Speisesaal gegangen zum Kochen, weil du teilst alles dort. Es wird alles geteilt. Und jedes Mädchen teilt mit dir dein Essen. Das heißt, du musst mindestens einen Löffel von ihrem Essen essen. Das heißt, wenn du einmal durch den Speisesaal durchgehst, bist du satt danach. Das heißt, wenn ich keine Zeit hatte zum Kochen und ich Hunger hatte, bin ich einfach durch den Speisesaal durchgegangen und danach war ich satt. Das war richtig perfekt. Aber es ist einfach so eine Mentalität auch mit. Es wird alles geteilt. Du kriegst Besuch. Du trinkst gerade Tee oder du isst irgendwas, der Besucher kriegt Tee. Du isst irgendwas, der Besucher isst mit. Das ist total normal. Das ist die Fenster, so wie die Fenster aussehen dort. Das ist Junior, der Sohn von der Chefin, mit dem ich allen möglichen Blödsinn angestellt habe, mit dem ich auf Bäume geklettert bin und alles drum und dran. Es ist leider sehr dunkel irgendwie. Das ist der Schlafsaal. Der ist noch größer, da sind 100 Mädchen drin, die leben in Hochbetten. Ich möchte euch bitte, bitte habt jetzt das Bild vor Auge mit der Manyatta am Anfang. Diese kleine Hütte von den Masais. Wenn die Mädchen zu uns kommen, haben sie teilweise noch nicht mal eine Matratze gesehen. Und die kommen dahin, für die ist das purer Luxus. Wo wir vielleicht sagen so, oh, da schlafen. Für dieses purer Luxus. Schulalltag, das mache ich ganz, ganz schnell, meine Aufgaben. Ich hatte sehr, sehr viele Aufgaben. Das war übrigens Pfadfinder. Da waren wir auf dem Ausflug. Ja, so sieht das aus. 4.30 Uhr morgens aufstehen für Klasse 8. Und dann wird gelernt, gefrühstückt, gelernt. Der ganze Compound wird aufgeräumt. Das ist sehr interessant. Alle 100 Mädchen helfen mit aufzuräumen. Fahnenappell habe ich auch zum ersten Mal mitgemacht. Also wird wirklich dann gestanden, dann wird die Nationalhymne gesungen und dann wird die Pfadfinderhymne gesungen und dann wird die Flagge gehisst. Und wenn du dann um die Ecke kommst und die Flagge wird gerade gehisst, dann musst du stehen bleiben, weil das ist sonst Missachtung der Flagge. Also es ist ganz krass, womit man als Deutscher ja normalerweise auch nicht so zu tun hat. Ja, und dann unterrichten, Freizeit, Nachhilfe, Sport, Wäsche waschen, Bibliothek, Essen und Lernen wieder. Ihr seht, es ist sehr durchgetaktet. Und sie haben eine irre Möglichkeit, dort zu lernen. Meine Aufgaben, ich habe unterrichtet. Ich gehe das mal einfach ein bisschen schneller durch, damit ich noch fertig werde. Ich habe unterrichtet dort, Klasse 8. Heute Nachmittag werde ich euch dann mehr Stories dazu erzählen. Ja, natürlich mit Unterrichten kommt auch einher, dass man korrigieren muss. Hat mir Spaß gemacht. Hat den Horizont erweitert, ja. In der Bibliothek arbeiten, wir haben dort eine Bibliothek aufgebaut und oft sind die Mädchen teilweise nur vorbeigekommen in den Pausen, um einfach vielleicht auch ein bisschen Druck abzulassen. Sie konnten dort lesen, wir haben Buntstifte besorgt, dass sie Bilder ausmalen kann. Buntstifte, super für die, also das ist totales Highlight für die. In der Küche habe ich mitgearbeitet, da haben wir gerade Mandazis gemacht. Ja, Küche ist absoluter Spaßfaktor. Dann nachmittags, wir waren für die Freizeitbeschäftigung der Mädchen zuständig. Da haben wir oben Fußball gespielt, unten haben wir einen großen Kreis gemacht. Die haben irre viele Songs, wo man dann dazu tanzt, natürlich auch sehr viele Maasai-Songs und sowas, aber man lernt das so mit der Zeit. Das ist der Markt, wo wir immer einkaufen gegangen sind. Ja, wo man gehandelt hat. Handeln ist ganz normal in Afrika. Wer nicht handelt, wird sowas von hintergangen, gerade als Weiße. Das ist die Flo. Die möchte ich euch gerne vorstellen. Mit der habe ich ganz, ganz viel Zeit verbracht. Die Flo ist geistig zurückgeblieben, weil sie ist eine der wenigen Mädchen, die nicht beschnitten ist. Aber ihre Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken oder war alkoholabhängig. Ist dann auch relativ schnell gestorben nach der Geburt. Und ja, Flo ist geistig zurückgeblieben, aber hat ein unglaublich großes Herz. Und Flo war immer der Sonnenschein für mich. Die lebt total in ihrer eigenen Welt, aber die hat es so gemocht, mit mir zusammen zu gehen. Die war immer irgendwo an meinen Händen dran oder an meinem Rockzipfel oder an meinem T-Shirt dran. Manchmal wollte sie einfach nur spielen, manchmal hat sie mich umarmt, die hatte motorisch ein paar Schwierigkeiten. Von daher ist das Liebkosen manchmal ein bisschen stärker ausgefallen. Aber sie war immer diejenige, die, wenn ich von Nairobi zurückgekommen bin, die auf mich gewartet hat. Und die dann quer über den ganzen Compound geschrien hat, wenn sie mich gesehen hat. Und zwar haben die zwei immer zwei Ausdrücke der Verwunderung. Das ist einmal, ja, und das zweite ist, geil. Genau. Und Flo war immer eine der Mädchen, ich muss eigentlich ihre Körpersprache nachmachen, die war immer eine der Mädchen, die dann stand, die hat sich auch immer ganz komisch bewegt, heute Nachmittag mehr. Ich habe noch Videos mitgebracht. Und dann stand sie wirklich da, wenn ich wiederkam, tja, Jana! Und dann ist sie auf mich zugerannt und hat mich umarmt. Und das ist einfach unglaublich. Und ich wusste immer, dass ich da richtig am Platz bin. Weil auch wenn ich in Deutschland Sachen hätte machen können, das war unglaublich, mit den Mädchen zusammenzuarbeiten. Und die haben dir so viel wiedergegeben. Und die haben dir so eine Liebe entgegengezeigt. Und ja, da ist Schlimmes passiert. Und ja, ich habe daran gezweifelt und ich habe echt manchmal gedacht, Gott, wie kann das sein, dass es so Menschen gibt, die andere junge Mädchen beschneiden, kleine Mädchen. Aber ich habe immer wieder gesehen, was meine Arbeit dort bezweckt hat. Ja, und das ist so ein Abend, wo wir Reis und Bohnen hatten. Da war sie gerade, die Blessing, die ich euch vorhin vorgestellt habe, war 2 oder 3 Tage lang da. Und da seht ihr schon, die fangen dann an zu lachen, die fangen dann an aufzuleben. Und du siehst sie halt, wie sie am Anfang hinkommt, total verstört und verängstigt. Und du darfst halt wirklich Part davon sein, wie sie die ersten Schritte machen. Du darfst das erste Lächeln wieder mitbekommen. Dann kommen sie mit ihren Schulaufgaben zu dir und zeigen dir, was sie in Englisch schon können. Dann kommen die ersten englischen Sätze raus. Das ist meistens I love you. Und dann hängen sie an dir dran. Also ich liebe dich. Und dann hängen sie an dir dran. Ich liebe dich, ich liebe dich. Und das meinen die wirklich ernst. Und da bin ich einfach dankbar, da ein Part sein zu können. Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe mir ein T-Shirt, und den wollte ich euch eigentlich noch vorstellen. Das ist ein traditioneller Kikoi, den man da immer trägt. Den habe ich mitgebracht, weil ich den ganz oft in der Küche getragen habe. Und zwar wird der halt so rumgewickelt. Und dann ist es halt immer ein Schutz, wenn man Mandasi macht zum Beispiel. Ich habe euch aber dieses T-Shirt mitgebracht. Wer von euch kennt dieses Wort? Musungu. Dann weißt du bestimmt auch, was das heißt.
Also weißer Mann oder Europäer.
Ja, genau, oder Weiße halt. Und dieses Wort hat mich über das ganze Jahr begleitet. Manchmal hat es mich tierisch genervt, weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren zu zweit. Ich bin einmal mit auf den Campori gefahren, da war ich die einzige Weiße unter einer Riesen, wer von euch schon mal auf dem Campori war, der weiß, wie viele Leute dort sind, war ich die einzige Weiße. Und die Mentalität der Afrikaner ist, dass sie dieses Weiße auch sehr hervorheben. Und wenn oft geht dieser Stereotyp, du hast Geld, du bist reich, jeder will dich heiraten. Ich habe, glaube ich, 7 Heiratsanträge oder sowas bekommen in der Zeit. Ja, grausam. Das ist ganz normal. Und ich wurde tagtäglich damit konfrontiert, anders zu sein als der Rest. Und gerade in diesem Campori, ich habe super Sachen erlebt und ich bin dankbar dafür, dass ich weiß bin. Und ich weiß, dass Gott mich so hingestellt hat, wo ich bin. Aber manchmal nervt es. Manchmal nervt es, anders zu sein. Manchmal nervt es, aufzufallen. Manchmal nervt es, überall beobachtet zu werden. In unserem Busch, wenn wir dann einkaufen gegangen sind, und dann waren die Regale und dann haben sie teilweise hinter den Regalen rumgeguckt, um zu gucken, was denn jetzt die Musungu einkauft. Und dann, bei kleinen Kindern war das total süß, wenn die kleinen Kinder auf uns zukamen und dann versucht haben, unsere weiße Haut anzufassen und total begeistert waren. Ich habe mir dann irgendwann den Spaß gemacht und habe einfach so getan, als wenn ihre Haut auch total besonders ist und habe dann auf ihre Haut genauso getickt. Wir hatten einen Gaudi teilweise. Bei Kindern ist es total süß, aber wenn es dann an die älteren Männer geht, die dann deine Chefin ansprechen, für wie viele Kühe du denn zu haben wärst, dann wird das alles ein bisschen kritisch irgendwo. Ich muss sagen, ich hatte eine gute Chefin, die mich zum Glück nicht verkauft hat. Anders sein. Was bedeutet anders sein für dich? Was bedeutet anders sein in einer Gruppe von Weißen, wo du Weiße bist? In Afrika ist es wirklich so krass, dass jeder schwarz ist, jeder hat den Afro. Wir haben ja sogar noch blond, braun, rot. Was bedeutet anders sein für dich in der Gruppe? Ich möchte auch dieses Anderssein heute nicht darauf beziehen, dass ich sage, wir als Christen sind anders. Wir als Adventisten sind anders. Ich möchte darauf beziehen, ich in einer Gruppe, egal in welcher Gruppe, sei es in einer adventistischen Gruppe, sei es in einer christlichen Gruppe, sei es in meiner Schulfreundegruppe, sei es in der Arbeitsgruppe, wo ich lebe, mein soziales Umfeld. Bin ich da anders? In meiner Gemeinde bin ich anders? Oder bin ich so, wie ich bin? Verstelle ich mich? Trage ich Masken? Das kann nur jeder von euch selber beurteilen. Ich durfte lernen, dass in diesem Jahr anders sein manchmal auch ein Segen sein kann. Weil dadurch, dass ich sowieso schon anders war, konnte ich ja auch Sachen einfach anders machen. Ich habe oft oder vielmehr, ich bin als Kind aufgewachsen in einer adventistischen Familie und ich habe ganz schnell die Traditionen übernommen von den Adventisten. Ich habe ganz, ganz schnell die Gewohnheiten und alles angenommen, ohne es manchmal zu hinterfragen. Man geht in die Gemeinde, man engagiert sich. Hey, ich war total engagiert in der Gemeinde. Man engagiert sich, man nimmt Reli-Unterricht, man nimmt Taufunterricht, man lässt sich taufen. Und irgendwie, vielleicht ist dann doch nicht alles so, wie es nach außen hin scheint. Jedenfalls war es bei mir das nicht. Ich musste irgendwann mich ganz persönlich für Gott entscheiden. Zurück zum Anderssein. Dadurch, dass ich anders war, konnte ich auch das machen, was ich wollte. Nicht in dem Sinne, oh, ich mache jetzt, was ich will, sondern in dem Sinne, hey, ich bin so, wie ich bin und das kann ich auch zeigen. Weil ich meine, wenn mich sowieso schon jeder anguckt, dann ist es ja egal, ob ich jetzt gerade singe, weil ich Lust dazu habe oder nicht. Oder wie wichtig ist dir die Meinung der anderen? Wie wichtig oder machst du dich davon abhängig von dem, was andere über dich denken? Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen, den ich in der letzten Zeit gelesen habe, wo ich immer wieder dachte, oh, das ist aber sehr viel Stolz mit drin. Und ich möchte euch mit euch lesen den 2. Korinther 6, ab Vers 6. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit, durch Wirken des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe. Durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor den Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes für mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und komme doch nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Schreibt Paulus. Wo ich den Anfang gelesen habe, dachte ich, oh, der trägt aber ein bisschen dick auf, ne? Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben. Das sage ich nicht von mir. Durch ein einwandfreies Leben. Könntest du von dir sagen, dass du ein einwandfreies Leben führst? Das, was mich so fasziniert hat an diesem Text, war, dass Paulus mit einer Selbstverständlichkeit das geschrieben hat. Er hat gesagt, ich empfehle mich weiter hier, Gemeinde so und so, das bin ich, das zeichnet mich aus und das mache ich und dafür stehe ich. Gehen wir mit so einer Selbstverständlichkeit in unsere Gruppen rein und sagen, das bin ich, das mache ich, dafür stehe ich, das ist mein Ziel im Leben, ich bin Gottes Kind. Jakobus, da war ich in Portugal mit ein paar Freunden und da haben wir Jakobus gelesen. Und da stellt er sich vor, ich bin Jakobus Knecht Gottes. Und ich stelle mir nur so vor, so, okay, ich bin hier nach Bamberg gekommen und dann gibt es ganz, ganz viele Vorstellungsrunden und dann ist der ganze Smalltalk und man muss sich ja immer dann vorstellen und dann, grausam. Und dann stellt euch mal vor, ich wäre hingekommen in die Uni und wäre in den Kreis gekommen und hätte gesagt, hey, ich bin Jana Knechtin Gottes. Hätte ich nicht gemacht. Warum nicht? Jetzt könnte ich sagen, ja, weil mir die Meinung der anderen wichtiger ist. Ich bin auch nicht überzeugt, dass man das immer machen muss. Aber wäre ich dafür bereit, so dafür einzustehen, was ich glaube, wie Jesus für mich am Kreuz eingestanden ist? Bin ich dafür, mache ich das? Oder verstecke ich mich hinter der Masse? Verstecke ich mich hinter dem Adventismus? Verstecke ich mich hinter Tradition? Verstecke ich mich hinter einer Gruppe? Passe ich mich an? Versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht darüber reden, Rebellion und immer anders sein. Darüber spreche ich nicht. Ich spreche in einer angenehmen Art und Weise dafür einzustehen, was man glaubt, was seine Überzeugungen sind. Aber wie kriege ich denn meine Überzeugungen? Ich meine, ich bin so aufgewachsen, ich weiß viel über die adventistischen Sachen und alles drum und dran. Aber wie bilde ich mir meine eigene Meinung? Ich war immer König darin, meine eigenen Meinungen so anzupassen, wie sie gerade in der Gruppe passten, in die Gruppe reinpassten. Und so habe ich es immer ganz, ganz gut gemacht. Ich habe mir immer die Meinungen von anderen angehört und dachte, ach, das klingt gut, das kann ich übernehmen. Und dann bin ich in die nächste Gruppe reingegangen und dann habe ich gedacht, ach ja, das klingt gut, jetzt kann ich den Satz auch mal raushauen. Und alle haben immer gedacht, das wäre meine eigene Meinung, aber ich habe nur kopiert. Wenn du deine eigene Meinung hast und für deine eigene Meinung einstehst, ist nicht immer einfach. Ich bin in der Schule hingekommen, ich habe noch nie unterrichtet gehabt und ich habe plötzlich gesehen, wie die Lehrer die Mädchen geschlagen haben. Mit dem Rohrstock. Viele von euch vielleicht kennen das noch. Ich weiß nicht, in welcher Schule ihr wart. Aber für mich war das völlig neu und für mich war das ganz grausam. Ich habe von meinen Eltern vielleicht nur was auf dem Hintern bekommen, was vielleicht auch manchmal nicht schlecht war. Aber ich wurde nie mit dem Rohrstock geschlagen oder so etwas. Und erst recht nicht in der Schule. Und ich bin hingekommen und dann waren gerade Exams, also schriftliche Prüfungen. Und die haben das immer im Block gehabt. Und dann wurden immer zwei Prüfungen an einem Tag geschrieben. Und dann haben sie die Ergebnisse nachmittags bekommen. Und wenn sie 60% hatten, hatten sie bestanden. Wenn sie 40% hatten, haben sie 20 Schläge bekommen. Wenn sie 20% haben, haben sie 40 Schläge bekommen. Und ich bin abends hingekommen und die Mädchen haben mir ihre Hände gezeigt und alles war geschwollen. Und ich musste tief durchatmen. Ich möchte es nicht schwarz malen. Versteht mich nicht falsch, es kommt nicht darauf an, schwarz oder weiß zu denken. Ob sie jetzt schlagen oder nicht, ich möchte es überhaupt nicht bewerten. Aber ich bin nach einer Zeit, bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, gerade wo das mit den Examen war, ich hatte das schon vorher gesehen, bei den Examen bin ich zu meiner Chefin gegangen und gesagt, hör auf damit, sag denen, die sollen das nicht machen. Und wenn sie es machen, dann sollen sie es nach den schriftlichen Prüfungen machen. Aber ihr glaubt nicht, wie viel Mut mir das gekostet hat, da aufzustehen und zu meiner Chefin zu gehen und sag, das, was du machst oder das, was ihr hier macht, ist falsch. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es nicht immer angebracht ist oder dass man nicht immer das Recht hat, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, das ist falsch. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass im richtigen Moment und wenn man das auf dem Herzen hat und wenn man darüber gebetet hat, dass man dann hingehen kann und seine Meinung vertreten kann. Zurück, wie bilde ich meine eigene Meinung? Was denkt ihr, wie bilde ich eine eigene Meinung?
Die eigene Meinung ist gut, wenn sie mit der Meinung Gottes übereinstimmt.
Ja. Das klingt jetzt vielleicht sehr nicht radikal, aber den einzigen Maßstab, den ich in meinem Leben haben möchte, ist Gott und die Bibel. Das ist für mich mein Maßstab. Mein Maßstab sollte nicht sein, wie sich andere kleiden. Ich habe letztens einen tollen Spruch gelesen, der war auf Englisch, ich muss den ganz übersetzen. gar nicht so leicht zu übersetzen. Vergleichen klaut dir die Freude, ungefähr so. Klang in Englisch schöner. Vergleichen. Vergleiche ich mich mit den anderen oder nehme ich mich so an, wie ich bin, geliebt von Gott. Wir hatten das heute Morgen mit in unserer Lektionsrunde. Ich möchte euch 4 Schlagwörter geben, die für mich Glauben ausmachen. Und zwar sind das für mich die 4 Gs. Und das ist für mich die Mauer meines Glaubens. Wenn ihr euch das vorstellt, 4 Gs Und dann Gebet, Gnade, Gemeinsamkeit und Gebote. Das sind für mich die vier Gs. Das ist für mich meine Mauer des Glaubens. Gnade. Ich brauche mich nicht in die Gemeinde zu setzen, ich brauche nicht in der Bibel zu lesen und ich kann das alles wegschmeißen, wenn ich die Gnade nicht habe. Und wenn ich nicht daran glaube, dass ich durch Gnade erlöst bin, dann kann ich das alles wegschmeißen. Das ist ein Grundstock meines Glaubens. Gebet. Gebet, ich möchte zu meinem Schöpfer, zu meinem Erlöser eine lebendige Beziehung haben. Und ich spreche jetzt nicht nur zu euch, wenn ich das sage, ich spreche auch zu mir. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht das aus? Ist es lebendig? Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit extrem viel Stress gehabt. Ich habe mir meine Nase gebrochen und ich dachte mir so, Gott, Mann, es läuft mal wieder alles nicht nach meinem Plan. Aber selbst dann rede ich mit Gott. Selbst dann teile ich alles mit Gott. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und das kannst nur du für dich klären. Wenn dein Gebetsleben so aussieht, dass es tot ist, wie sieht dann auch dein Glaube aus? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Das ist der zweite Grundstock meines Glaubens. Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit in einer Gruppe, den Gott anbeten. In einer Gruppe sich austauschen. Anders sein. Die Meinung vertreten, die man hat, aber in Liebe. Die Toleranz in der Gruppe zu haben, dem anderen seine Meinung zu lassen und ich habe meine Meinung. Wenn es Streit gibt, betet drüber. Gemeinsamkeit. Es gibt nichts Schöneres, als Gemeinsamkeit zu haben. Wo wir in Portugal waren, haben wir am Strand übernachtet, haben Lagerfeuer gemacht und einer hatte eine Gitarre dabei. Ich bin leider nicht so musikalisch, ich wär's gern, aber ich bin's nicht. Und die hat angefangen, die Gitarre zu spielen und wir haben angefangen, dazu zu singen. Wunderschöne Lieder. Und da ging es nicht darum, ob ich gut singe oder nicht. Hey, da habe ich meinen Schöpfer gelobt. Gemeinsamkeit, zusammen beten, auch die schlechten Seiten teilen, die guten wie die schlechten Seiten teilen, das gehört für mich mit dazu, anders zu sein. Niemand von uns ist perfekt. Was hatten wir jetzt? Gnade, Gebet, Gemeinsamkeit, Gemeinschaft und das vierte? Gebote. Ich setze für mich die Gebote gleich mit dem Wissen. Ich kann mir nur eine eigene Meinung machen, wenn ich Wissen habe. Ich bin ganz oft rumgeschwommen und habe rumgeeiert. Ich war früher immer in der Schule, ich habe selten Hausaufgaben gemacht und ich habe immer rumgeeiert und ich konnte labern, das glaubt ihr nicht. Gerade so in den Religionsfächern und so, ich meine, Religion geht ja dann noch, weil da habe ich ja dann ein bisschen Wissen, aber so in anderen Fächern, wo du richtig gut labern kannst, kein Problem. Aber da stand nichts dahinter, wisst ihr? Da stand nichts dahinter. Und das hier, wir haben das nicht umsonst. Ich weiß, mir fällt das schwer. Mir fällt das schwer, mich jeden Morgen hinzusetzen oder jeden Mittag oder jeden Abend oder wann auch immer, einmal am Tag mich hinzusetzen und in der Bibel zu lesen. Gehe ich ganz offen zu, mir fällt das schwer. Ich bin nicht der Lesetyp. Und ich habe letztens eine Predigt gehört, ich fand die so toll. Der sagte, wenn dich das nicht anspricht, dann versuch's auf einem anderen Weg. Ich habe dann krampfhaft irgendwann versucht, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen und habe mich gezwungen. Und dann bin ich irgendwann bei den Chroniken angekommen und dann war es vorbei bei mir. Weil die Chroniken, oh ne, ist ja grausam. Aber ich möchte es gerne. Und wenn ich etwas möchte, dann gibt es einen Weg dazu. Wenn dich die Lektion nicht anspricht, dann versuch es erstmal auf einem anderen Weg. Gebote. Es ist wichtig, sich Wissen anzueignen, um seine eigene Meinung zu bauen. Und wenn ich meine eigene Meinung habe, dann brauche ich nicht, dann gehe ich nicht auf diesem Zielpfad, dass ich immer Angst habe, oh nein, vielleicht bin ich ja jetzt gerade an der Ecke, wo ich runterfalle. Wenn ich meine eigene Meinung habe und die mit Gott abgesprochen ist, die in der Bibel so steht, wenn ich das so erkannt habe und da geht es nur um mich, dann kann ich meinen Weg gerade gehen. Straight. Ich sage nicht, dass man dann nicht fällt. Ich sage auch nicht, dass man dann vielleicht auch mal vom Weg abkommt. Das sage ich nicht. Aber du kannst erhobenen Hauptes deinen Weg gehen. Ich habe in meiner anderen Bibel, ich liebe Postkarten. Eine Postkarte, wo steht, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Ich möchte damit diese Predigt abschließen. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. So individuell, wie jeden Gott von uns geschaffen hat. Jeder. Jeder sieht anders aus. Jeder hat einen anderen Charakter. Genauso individuell sollte dein Weg auch sein, den du mit Gott zusammen gehst. Und wenn der basiert auf Liebe, auf Gnade, auf Gemeinsamkeit, auf Gebet, was war das vierte? Genau, Gebote. Wenn der darauf basiert, dann ist es der richtige Weg. Und dann ist es der Weg, der zum Ziel führt. Ich möchte euch Mut machen, anders zu sein. Egal in welcher Gruppe ihr seid. Ich möchte euch Mut machen, für das einzustehen, was ihr glaubt. Ich möchte euch Mut machen, das auszuprobieren, den Glauben auszuprobieren. Ja, weil es gibt nichts Besseres, als mit Gott zu gehen. Das ist unglaublich, wie viel ich erlebt habe. Ich werde euch heute Nachmittag mehr erzählen von Wundern, die ich erleben durfte in Afrika. Und ich möchte das jetzt abschließen und ich möchte euch einfach Mut machen, seid so, wie ihr seid. Denn Gott hat euch genau so geschaffen. Amen.